Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Lasst uns beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass wir heute in deinem Namen versammelt sein dürfen. Wir bitten dich, Herr, lass uns dein Wort recht verstehen und es in uns aufnehmen. So segne du selber, Herr, das Reden und das Hören deines lebendigen Wortes. Amen. Ihr Lieben, laut einem Artikel auf Wikipedia wird Folgendes gesagt. Afroamerikanische Arbeitsleder entstanden ursprünglich in der Zeit der Sklaverei zwischen dem 17. und dem 19. Jahrhundert. Da sie Teil einer fast ausschließlich mündlichen Kultur waren, hatten sie keine feste Form und wurden erst nach dem Ende der Sklaverei nach 1865 aufgezeichnet. Slave Songs of the United States war die erste Sammlung afroamerikanischer Sklavenlieder. Sie wurde 1867 von William Francis Allen, Charles Pickard Ware und Lucy McKim Garrison veröffentlicht. Obwohl dieser Text viele Lieder von Sklaven enthielt, wurden auch andere Texte veröffentlicht, die Arbeitslieder enthalten. Viele Lieder, die von Sklaven gesungen wurden, haben ihren Ursprung in afrikanischen Liedtraditionen und wurden möglicherweise gesungen, um die Afrikaner an ihre Heimat zu erinnern. Während andere von den Entführern eingeführt wurden, um die Moral zu heben und die Afrikaner dazu zu bringen, im Rhythmus zu arbeiten. Sie wurden auch als Mittel angesehen, um Schwierigkeiten zu ertragen und Wut und Frustration durch Kreativität oder verdeckte verbale Opposition auszudrücken. In ähnlicher Weise wurden Arbeitslieder als eine Form der Rebellion und des Widerstands genutzt. Insbesondere die Arbeitslieder afroamerikanischer Frauen haben eine besondere Geschichte und konzentrieren sich auf Widerstand und Selbstfürsorge. Arbeitslieder trugen dazu bei, Informationen über die Lebenserfahrungen versklavter Menschen an ihre Gemeinschaften und Familien weiterzugeben. Geschwister, dieser Bericht zeigt uns, wie eine bestimmte Gruppe von Menschen Lieder herangezogen hat, die nur sie in ihrem Zustand praktizieren konnten. Sie haben auch dazu beigetragen, um Schwierigkeiten zu ertragen und Wut und Frustration durch Kreativität oder verdeckte verbale Opposition auszudrücken. Um also solche Gesänge singen zu können, hätte man sich mit ihnen identifizieren müssen, was der überwiegende Großteil oder alle von uns nicht für sich beanspruchen kann. Genauso geht es um unseren heutigen Bibelabschnitt, der den Gesang der Geretteten verdeutlicht. Doch lasst uns wie gewohnt kurz besprechen, wo wir uns gerade befinden. In Offenbarung Kapitel 12, Vers 18 bis Kapitel 13, Vers 18 konnten wir die satanische Christusimitation feststellen, die vom Drachen, dem Tier aus dem Meer und dem Tier aus der Erde begangen werden. Dabei haben wir gesagt, dass der Drache der Initiator des Geschehens ist, der sich in der satanischen Weltmacht, dem Tier aus dem Meer, manifestiert. Addierend trägt das Tier aus der Erde dazu bei, der als falscher Prophet bezeichnet wird, dass man dem Tier aus dem Meer Ehrerbietung zollt. Zudem werden alle, die sich nicht vom Geist Gottes ziehen lassen, der teuflischen und besonderen Verführung preisgegeben, die harten Konsequenzen nach sich ziehen, wo wir unter anderem das nächste Mal näher darauf eingehen werden. Aber zuvor tauchen diese fünf Verse auf, die den erlösten Zustand der Gemeinde in das Rampenlicht rückt. Und Christen, die sich mit dieser Stelle vertraut gemacht haben, hatten eine Vergewisserung, was ihnen als Überwinder des Tieres zu erwarten hatte. Dies betrifft auch unser Zeitalter, da die Passage einen universalen Charakter besitzt. Auch wir halten uns in den 42 Monaten des Drachen auf, der die Gemeinde attackiert und die Gläubigen zum Abfall bringen möchte. Das ist also die Ausgangslage, die es zu beachten gilt. So lasst uns nun unseren Predigtext heranziehen, und zwar Offenbarung Kapitel 14, die Verse 1 bis 5, wo es heißt: Und ich sah, und siehe, das Lamm stand auf dem Berg Zion, und mit ihm 144.000, die trugen den Namen seines Vaters auf ihren Stirnen geschrieben. Und ich hörte eine Stimme aus dem Himmel, wie die Stimme vieler Wasser und wie die Stimme eines starken Donners. Und ich hörte die Stimme von Harfenspielern, die auf ihren Harfen spielten. Und sie sangen wie ein neues Lied vor dem Thron und vor den vier lebendigen Wesen und den Ältesten. Und niemand konnte das Lied lernen, als nur die 144.000, die erkauft worden sind von der Erde. Diese sind es, die sich nicht mit Frauen nicht befleckt haben, denn sie sind jungfräulich geblieben. Sie sind jungfräulich rein. Diese sind es, die dem Lamm nachfolgen, wohin es auch geht. Diese sind es, aus den Menschen erkauft worden, als Erstlinge für Gott und das Lamm. Und in ihrem Mund ist kein Betrug gefunden, denn sie sind unsträflich vor dem Thron Gottes. Vers 1 gibt uns eine Beschreibung des Lammes und der 144.000. Johannes sieht nun das geschlachtete Lamm auf dem Berg Zion stehen. Der Berg Zion wird mehrmals im Alten Testament erwähnt und ist auch mehrmals mit der wahren Stadt Gottes auf. Zudem wird die Verbindung zu dem geretteten Überrest dargestellt, beziehungsweise zu der treuen Gemeinde. In 2. Könige, Kapitel 19, Vers 31 lesen wir: Denn von Jerusalem wird ein Überrest ausgehen und Entkommene vom Berg Zion. Der Eifer des Herrn, der Herrscher, wird dies tun. Blicken wir auch auf Jesaja, Kapitel 4, Vers 5. Dann wird der Herr über der ganzen Wohnung des Berges Zion und über seine Versammlungen bei Tag eine Wolke und Rauch schaffen und den Glanz einer Feuerflamme bei Nacht. Denn über der ganzen Herrlichkeit wird ein Schutzdach sein. Und wir haben es schon öfters im Laufe der Serie betont, dass Johannes den Überrest der Heiligen als das geistliche Israel im Buch der Offenbarung sieht, die aus Juden und Heiden besteht. Auch hier kommt es stark zum Ausdruck. Was also in 2. Könige, Kapitel 19, Vers 31 und Jesaja, Kapitel 4, Vers 5 beschrieben wird, sieht Johannes als Erfüllung der Gemeinde des Neuen Testaments. Alle gemeinsam befinden sich mit dem Lamm auf dem Berg Zion. Und die Zahl der erlösten Schar ergibt 144.000, was die geistliche Bedeutung der 12 Stämme Israels in Offenbarung Kapitel 7 aufzeigt. Dort werden in jedem Stamm 12.000 Gläubige präsentiert. Und multipliziert man diese Zahl mit 12, so ist das Ergebnis 144.000. Zusätzlich ist noch zu erkennen, dass die 144.000 den Namen des Vaters von dem Lamm auf ihren Stirnen geschrieben haben. Verpassen wir das nicht. Der Kontrast zur Offenbarung Kapitel 13 zeigt, dass diese Kategorie von Personen nicht das spirituelle Mahlzeichen des Tieres auf ihren Stirnen haben aufbringen lassen. Sie sind vollkommen dem Lamm und seines Vaters zugehörig, während die Ungläubigen sich mit dem Drachen und dem Pseudolamm solidarisieren. Des Weiteren sehen wir in Vers 2 die diversen Stimmen. Johannes hört eine Stimme aus dem Himmel. Man beachte, diese Stimme hat ihren Ursprungsort aus dem Himmel und verweist auf die himmlische Position hin. Und sie gleicht einer der, wie vieler Wasser und wie die Stimme eines starken Donners. Die Stimme gleicht wie das Rauschen des Ozeans oder eines mächtigen Wasserfalls und gibt uns einen näheren Einblick über die überwältigende Kulisse. Ein weiteres Kennzeichen ist, dass es einem lauten Klang des Donners geähnelt hat, was den impulsiven und sehr energiereichen Charakter beschreibt. Beide Charakteristiken unterstreichen die imposante Darstellung. Und zugleich war es kein bloßes Geschrei oder ein tumultartiges Publikum. Im Gegenteil, es war wie die süße symphonische Harfe. Die Musik des Himmels ist nicht nur erhaben und fröhlich, sondern auch süß und harmonisch. Und der Bezug auf die Stimme vieler Wasser und wie die Stimme eines starken Donners sind ebenso Merkmale, die auch in Offenbarung Kapitel 19, Vers 6 vorkommen und im Zusammenhang mit den Erlösten stehen. In weiterer Folge ist in Vers 3 das gesungene Lied zu erkennen. Doch Vers 3 kann für manche für uns merkwürdig klingen, denn es heißt, und sie sangen wie ein neues Lied. Was heißt das überhaupt? Sie sangen wie ein neues Lied. In Offenbarung Kapitel 5, Vers 9 wird auch ein neues Lied gesungen. Aber dort wird es als Fakt beschrieben und nicht mit einem Adverb aufgezeigt. Zudem singen in Offenbarung Kapitel 5, Vers 9 nur die 24 Ältesten, die stellvertretend für die Gemeinde auftreten. Was liegt bei uns also vor? Warum die Differenzierung? Der Ausdruck, sie sangen wie ein neues Lied, soll nicht den Eindruck vermitteln, dass es ein altes Lied war, das wie ein neues geklungen hat. Nein, es meint tatsächlich, dass es sich um ein andersartiges Lied gehandelt hat und auf dessen wird der Fokus gelegt. Das Lied klingt und ist neu und man soll sich dessen bewusst sein. Es ist anders und wird vor dem Thron Gottes, den vier lebendigen Wesen und den 24 Ältesten dargelegt. Wenn wir es umschreiben wollen, dann können wir auch so übersetzen. Sie sangen als ein neues Lied. Dies führt uns zu unserem ersten Anwendungspunkt für heute. Das edle Lied kann ausschließlich von Erlösten gesungen werden. Und es ist das neue Lied aus Offenbarung Kapitel 5, Vers 9. Und doch ist es ganz neu. Denn der Schwerpunkt liegt hier nicht auf die Ältesten, die das himmlische Abbild der Gemeinde repräsentieren, sondern auf die Überwinder. Denn es sind ausschließlich diese, die dieses Lied für sich beanspruchen können. Und deswegen konnten auch nur sie davon Kenntnis bekommen und es lernen. Nur Gläubige können Ahnung davon bekommen. Nur sie sind imstande, sich mit diesem Lied vertraut zu machen. Und sie werden auch als Erkaufte von der Erde bezeichnet. Und es ist eine Beschreibung dafür, dass der Herr Jesus durch seinen Opfertod die vollständige Begleitung für sie getätigt hat. Nicht umsonst sehen wir jenes in 1. Korinther Kapitel 6, Vers 20. Denn ihr seid teuer erkauft, darum verherrlicht Gott in eurem Leib und in eurem Geist, die Gott gehören. Achtung! Hier sehen wir einen endzeitlichen Standpunkt, der alle umfasst, die Gott vorhergesehen hat. Es wird nicht beteuert, wer vom Glauben abfällt und wer nicht. Es wird auch nicht betont, wer noch zu den 144.000 in unserer Gegenwart dazu gehören wird. Auf jeden Fall unterscheidet sich dieses Lied von all den Liedern, die wir hier tagtäglich hören. Denn es ist auch ein Lied, das in der griechischen Zeitform die andauernde Komponente angibt und unterstreicht somit den verherrlichten Zustand der Seligen. Und dies soll für uns Christen eine Motivation dafür sein, dass wir als Durchhaltende mit Sicherheit daran teilnehmen dürfen, wenn wir nicht das Mahlzeichen des Tieres annehmen. Mit anderen Worten, wenn wir keine Kompromisse eingehen und standhaft ausharren bis ans Ende. Wir sollten uns daher fragen, befinden wir uns aktuell in dieser Position, in der wir als Bekehrte vor Gott im heiligen Wandel leben oder die Sünde praktizieren und so eventuell von der ewigen Teilnahme uns ausschließen. Denn eines ist gewiss, dass Ungläubige im Gegensatz zu den Gläubigen zum Schluss nicht dieses Lied singen können, da sie in ihrem rebellischen Zustand verharrt haben. Hier auf dieser Erde können Sie viele Songs aus dem Radio oder YouTube vernehmen, wie von Rihanna oder Lady Gaga. Und mit diesen werden Sie auch in den Tod gehen müssen. Und nach Ihrem Tod wird ein anderes Kapitel der Musik aufgeschlagen werden, in der nur noch mehr die Finsternis in Ihren Ohren klingt. Und Sie werden nicht darauf Zugriff haben, ein anderes Programm umzuschalten, da auch dieses Lied permanent abgespielt wird. Was für ein Horror, was für ein Dilemma, Was für ein Abgang! Lass mich dich fragen, willst du Sünder, der vor Gott schuldig ist, auch an diesem neuen Lied partizipieren oder in deiner toten Seele einen Ersatz suchen, aber der in der Realität gar nicht existiert? Ein DJ Avicii, der als einer der bekanntesten Musiker gegolten hat, soll sich laut Krone.at mit einer Glasscherbe das Leben genommen haben. Auch Chester Bennington von Linkin Park ist zuvor in denselben Fußstapfen getreten, indem er sich selbst erhängt haben soll. Wie kann es sein, dass zwei der talentiertesten Musiker mit ihrer Musik keine ewigliche Freude in ihren Herzen kreiert haben konnten? Da ihre Musik in ihrer Essenz nicht das Leben des Christus beinhaltet, sondern auf toter Substanz basiert. Dietrich Bonhoeffer schreibt, Tolstoi hat einmal gesagt, der Zar müsse verbieten, dass Beethoven von guten Menschen gespielt werden dürfe. Er errege die Leidenschaften der Menschen zu tief und gefährde die Menschen. Luther hat andererseits oft gesagt, dass die Musik nebst dem Wort Gottes das Beste sei, was der Mensch habe. Sie haben beide etwas Verschiedenes im Auge. Tolstoi, jene Musik zu Ehren des Menschen. Luther, diese Musik zur Ehre Gottes. Und von ihr wusste Luther, dass sie unendlich viel Tränen getrocknet, Betrübte fröhlich gemacht, Begierden gestillt, Niedergeschlagene aufgerichtet, Angefochtene gestärkt hat, dass sie auch manchen verstockten Herzen wieder die Tränen abgezwungen und manchen großen Sünder zur Buße vor Gottes Güte getrieben hat. Singt dem Herrn ein neues Lied. Auf diesem Wort neu liegt der Ton. Was ist dieses neue Lied anders als das Lied, das den Menschen neu macht? Das Lied, das aus dem Menschen nach Dunkelheit und Sorge und Angst hervorbricht, zu neuer Hoffnung, neuem Glauben, neuem Vertrauen. Das neue Lied ist das Lied, das Gott selbst neu in uns erweckt. Schreiten wir nun voran zu den Versen 4 bis 5. Denn da werden uns mehrere Gründe genannt, warum Christen dieses Lied singen können. Erstens, sie haben sich nicht mit Frauen befleckt und sind jungfräulich geblieben. Wir kommen nun zu unserem zweiten und letzten Anwendungspunkt, der lautet, das edle Lied kann ausschließlich von loyalen Christen in Anspruch genommen werden. Vers 4 muss in seiner symbolischen Form berücksichtigt werden, denn es geht nicht um die schwere Irrlehre, dass diese gottesfürchtigen Menschen überhaupt keinen Geschlechtsverkehr im literarischen Sinne in ihrem Leben gehabt haben. Das Wort beflecken ist im Griechischen molono und bedeutet verschmutzen. In Hebräer Kapitel 13, Vers 4 spricht der Autor, die Ehe soll von allen in Ehren gehalten werden und das Ehebett unbefleckt. Die Unzüchtigen und Ehebrecher aber wird Gott richten. Das heißt, dass Sex laut der Heiligen Schrift nicht den Gläubigen verschmutzt. In Offenbarung Kapitel 7 werden die 144.000 als die treuen Mitglieder der Gemeinde identifiziert. Folglich können nicht alle auf Geschlechtsverkehr verzichtet haben. Von Menschen, die eine ewige Jungfräulichkeit im Sinne des Verzichts auf Sex bevorzugen, ist hier überhaupt nicht die Rede, zumindest im wortwörtlichen Sinne. Um diese Argumentation zu stützen, ziehen wir 2. Korinther Kapitel 11, Vers 2 heran und da sagt Paulus, denn ich ereifere um euch mit göttlichem Eifer. Denn ich habe euch einen Mann verlobt, um euch als eine keusche Jungfrau Christus zuzuführen. Diese Passage spricht von der gesamten Gemeinde, die mit der Jungfrau assoziiert wird und bestätigt so unsere bisherige Auslegung. Dennoch sehen wir einen Unterschied. Und zwar wird die Gemeinde in 2. Korinther Kapitel 11, Vers 2 als eine gesamte Verlobte beschrieben. Bei uns liegt der Blick auf jede einzelne individuelle Person mit der Angabe männliche Jungfrau, dass sie sich nicht mit Frauen befleckt haben. Das bedeutet, dass diese männlichen Jungfrauen sowohl literarische Männer als auch Frauen betrifft. Hier stellt sich dann die Frage, um welche Frauen es dann geht, beziehungsweise was ist der geistliche Sinn dahinter? Es geht darum, dass diese Nachfolger dem Herrn komplett gewidmet waren. Sie haben sich ihm total ausgeliefert. Sie haben auf ihre Reinheit geachtet. Und in diesem Zusammenhang haben sie keine Frauen, was eine Metapher für die Fremdeinwirkung ist, in ihrem Leben integriert. Eine externe Beeinflussung, die ihre Jungfräulichkeit befleckt hätte, wenn sie nicht darauf bedacht gewesen wäre. Und in diesem Sinne kann auch eine wortwörtliche Ehefrau das Leben eines Gläubigen von Gott abbringen, wenn er seine geistliche Jungfräulichkeit nicht bewahrt. Das ist auch interessant, da es im Alten Testament ein Szenario gibt, und zwar in 2. Mose Kapitel 19, in der das Volk Israel sich darauf vorbereitet hat, die Offenbarung Gottes zu empfangen. Man musste die Kleidung waschen und man durfte sich seiner Frau 3 Tage lang nicht nähern, was ein Sinnbild für Gottes völlige Hingabe ist. Daraus darf man nicht schlussfolgern, dass Gott nicht die Ehe wünscht, sondern dass man auch in der Ehe Gott völlig verschrieben ist. Und diese dargestellten männlichen Jungfrauen haben sich nicht vom christlichen Glauben abbringen lassen. Sie haben all jener Untreue gegenüber Gott und der göttlichen Wahrheit abgeschworen. Es ist auch interessant, dass der Text von 2. Korinther Kapitel 11, Vers 2, den wir gesehen haben, unmittelbar danach von der verderbten Gesinnung spricht. Ja, in so einer Zeit besteht auch die große Gefahr, nicht mehr jungfräulich zu bleiben, wenn man nicht an Gottes Wort festhält. Man kann nämlich abschweifen und auch die spirituelle Unzucht begehen. Ahab und Isabel, die den Staat repräsentiert haben, haben das Volk Israel mit dem Baal in Verbindung gebracht. Aber man kann nicht die Schuld auf sie alleine zurückführen, sondern die Israeliten waren ebenso an diesem Gräuel beteiligt. Und das hat selbstverständlich damit zu tun, dass die Worte des Herrn nicht über ihre Augen als Erinnerungszeichen oder auf der Hand präsent waren. Die Israeliten, die zur Ahabs Zeit und Isabels gelebt haben, sind ein klassisches Schema dafür, dass Kompromisse mit dem satanischen Charakter eine schwere Befleckung bewirken, auf die es eigentlich zu achten gilt. Und wenn wir als Christen Zugeständnisse mit dem System machen, dann handeln wir nicht besser und beschmutzen die Würde des Herrn. Wir können aufgrund dessen nicht Mittelwege gehen, wo wir uns auf der einen Seite mit dem Teufel einlassen und auf der anderen Seite Loyalität beanspruchen. Niemals, denn jede Jungfrau, sobald sie sich jemand anderes widmet, zeigt, dass sie nicht auf ihre Keuschheit geachtet hat. Ergänzt ist zu erkennen, dass diese Überwinder dem Lamm nachfolgen, wohin es auch geht. Schon der Herr Jesus hat diese starke Bemerkung in Johannes Kapitel 10, Vers 27 gemacht. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir nach. Sie folgen unbeirrt dem Herrn nach, sie kennen nur einen Weg und das ist der Weg der Gerechtigkeit Gottes. Sie haben sich nicht von Hindernissen in dieser abgefallenen Welt aufhalten lassen, sondern setzen auch ihren Marsch konsequent in der Ewigkeit durch. Und zwar in völliger Gemeinschaft mit ihm, in gänzlicher Abhängigkeit von dem Lamm. Und in so einer Zeit wird es auf uns darauf ankommen, ob wir uns zu diesen dazu zählen können. Und die Nachfolge kostet alles, was schon der Herr Jesus in Matthäus 10, die Verse 38 bis 39, bekräftigt hat. Wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und mir nachfolgt, der ist meiner nicht wert. Wer sein Leben findet, der wird es verlieren. Und wer sein Leben verliert, um meinetwillen, der wird es finden. Während der Verfolgung unter Decius ab ca. 249-250 nach Christus wurden alle Bürger des Reiches verpflichtet, den traditionellen römischen Göttern zu opfern. Und Christen, die sich geweigert haben, wurden bestraft. Und wer das Opfer vollzogen hat oder einen Zeugen dafür fand, erhielt diesen Libellus, was ein Schriftstück war, als Nachweis, um der Verhaftung oder Hinrichtung zu entgehen. Und es soll Christen gegeben haben, die sich eine solche Bescheinigung verschafft haben, oft durch Bestechung oder ohne tatsächlich zu opfern. Und so wurden sie als liebe Latiki bezeichnet, da sie sich mit dem antichristlichen Regime identifiziert haben. Genau diese Leute waren nicht bereit, ihr Leben zu verlieren, wie es die drei Männer im Feuerofen waren, die auch unter Beweis gestellt haben, dass sie keinen Raum der satanischen Anpassung schenken. Und diejenigen, die ihr Leben dem Herrn als wohlgefälliges Opfer dargebracht haben, werden auch hier zu den 144.000 aufgeführt. Und jetzt befinden sie sich in einer Position, die auf ewig Bestand hat. Diese Überwinder sind auch aus den Menschen erkauft worden, und zwar als Erstlinge für Gott und das Lamm. Wir sind schon vorhin darauf eingegangen, dass es das teure Blut Jesu Christi war, was sie zu Nachfolger des Lammes gemacht hat. Dies war auch die primäre Basis dafür, dass sie überhaupt jungfräulich bleiben konnten und dem Lamm nachgefolgt sind. Denn seit dem Sündenfall verfügt der Mensch nicht mehr die Fähigkeit, Gottes Realität so zu erfassen, wie es der Sohn Gottes sieht. Erst wenn wir uns dem Wort durch Glauben hingeben, so kann wahrlich eine lebensverändernde Transformation stattfinden und der erkaufte Preis auf die gezielte Person angewandt werden. Dies führt auch dazu, dass jeder als Erstlingsfrucht für Gott und dem Lamm angesehen wird. Die Erstlingsfrüchte waren der Beginn der Ernte und wurden Gott dargebracht. In 2. Mose Kapitel 34, Vers 26 erfahren wir: Die frühesten Erstlinge deines Ackers sollst du in das Haus des Herrn, deines Gottes, bringen. Und dieser Begriff unterstreicht das Allerbeste, das Gott geweiht ist. Auch in Jakobus Kapitel 1, Vers 8 werden die Erlösten als Erstlinge angesehen. Und dort kommt es im Kontext der Wiederherstellung der Schöpfung vor. So genießt das Volk Gottes einen makellosen und auserwählten Platz in Gottes Gegenwart. Es birgt aber auch die Vorstellung einer erwarteten Ernte in sich. In Levitikus 23 soll der Priester die Gabe vor dem Herrn wählen, und zwar als Zeichen dafür, dass ihm die gesamte Ernte gehört. Und so gehört die gesamte Ernte, welche die 144.000 verkörpern, Gott ganz allein. Zuletzt wird noch gesagt, dass in ihrem Mund kein Betrug gefunden worden ist, denn sie sind unsträflich vor Gott. Das ist eine unbestrittene Anspielung auf Jesaja Kapitel 53, Vers 9. Und da hören wir diese Aussage: Und man bestimmte sein Grab bei Gottlosen, aber bei einem Reichen war er in seinem Tod, weil er kein Unrecht getan hatte und kein Betrug in seinem Mund gewesen war. Es geht hier um das geschlachtete Lamm. Und die Überwinder können sich mit ihm zu 100% solidarisieren. Auch in ihrem Mund ist kein Betrug zu finden. Es war kein Falsch bei ihnen zu erkennen. In den Zeiten der Bedrängnis haben sie ihr Bekenntnis zu Christus in Tat gemacht. Sie haben sich nicht durch Selbstbetrug des zweiten Tieres verführen lassen, das erste Tier anzubeten. Ihre Rede hat von ungetrübter Aufrichtigkeit und Wahrheit gezeugt. Es ist auch bemerkenswert, dass dieser Vers 5 nicht nur Jesaja 53, Vers 9 im Blick hat, sondern auch Sephania Kapitel 3. Und da wird auch über die Gläubigen gesagt, dass man kein Unrecht tut und keine Lüge redet und man auch in ihrem Mund keine trügerische Zunge findet. Aber wie schaut es bei uns aus? Können wir das in unserer aktuellen Situation von uns behaupten, dass wir uns nicht mit Frauen beflecken und jungfräulich sind? Oder leben wir in einem schmutzigen Wandel und beachten nicht den geraden Weg Gottes? Folgen wir dem geschlachteten Lamm oder dem Tier der Finsternis nach, in der wir nicht bereit sind, radikale Nachfolge zu praktizieren und uns im Zentrum stellen, damit es uns an nichts mangelt? Ist in unserem Mund Wahrheit oder Betrug zu finden, in der Falschheit Lüge oder betrügerische Absichten präsent sind? Denn am Ende wird sich entscheiden, wo wir unsere Ewigkeit verbringen werden. Und das nächste Mal verkünden auch die Engel die entsprechenden Warnungen dazu, was passiert, wenn jemand Gott aus dem Weg geht. Mögen wir der Herr Gottes Wort ernst nehmen. Gelobt ist der Herr Jesus Christus in aller Ewigkeit. Amen.